Wir Christen haben zwei ganz wichtige Handlungen, die Taufe und das Abendmahl. Beide Handlungen sind ganz einfach. Die eine Handlung hat mit dem schlichten Wasser zu tun, Grundstoff des Lebens, das auch die Kühe trinken. Und das andere hat mit Brot und Wein zu tun. Also beide Handlungen sind sehr schlicht, sehr einfach. Es gibt ja in der Welt der Religionen unglaublich viele Riten. Viele sind kompliziert. Sie erfordern Gewänder, Begehungen, Musik, Tänze, Schritte, Opfervorschriften. Viele Riten sind nur für Insider verständlich. Im Vergleich dazu sind diese beiden Handlungen sehr schlicht, sehr einfach, sehr elementar. Sie haben auch beide keine lange Tradition. Sie kommen im Alten Testament nicht vor. Sie kommen auch sonst in keiner Religion vor. Die Taufe war, wenn man das mal so salopp sagen darf, eine Erfindung von Johannes dem Täufer. Das war gerade kurz bevor Jesus auftrat. Also auch diese Handlung hat keine lange Geschichte, jahrhundertelange, sondern sie ist kurz vor Jesus erfunden worden. Jesus hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Alles, was er dann öffentlich gemacht hat, ist irgendwie eine Frucht der Taufe. Als Getaufter hat er seine Gleichnisse und seine Bergpredigt gesagt. Als Getaufter hat er alles getan und gesagt, was er in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Also die Taufe steht irgendwie für den Anfang seines öffentlichen Wirkens. Dass wir Christen taufen, hat einen der großen wichtigen Gründe darin, dass Jesus selber sich hat taufen lassen. Die andere Handlung ist das Abendmahl. Dieser Ritus, diese Handlung hängt noch enger mit Jesus zusammen, die Taufe ja auch, denn Jesus selber hat sich taufen lassen, aber sie ist nicht seine Erfindung. Aber das Abendmahl geht zurück auf seine letzte Nacht oder seinen letzten Abend und ist durch diesen letzten Abend von ihm in die Welt gesetzt worden. Und deswegen ist das Abendmahl in einer besonderen Weise sein Ritus. Brot und Wein, dazu will ich ein paar ganz elementare Dinge sagen. Wir haben ja heute vier Grundnahrungsmittel, Getreide, Mais, Reis und Kartoffel. In Palästina damals hat kein Mensch jemals eine Kartoffel gesehen. Reis auch nicht, Mais auch nicht. Es gab nur Getreide, Weizen, Gerste und andere Getreidesorten. Brot war damals die wichtigste Mahlzeit. Alles andere, es gab auch Gemüse, Obst, Oliven, Zwiebel, aber das war alles Zugabe zum Brot. Man sagt ja auch tägliches Brot oder Abendbrot. Brot war lange Zeit die Hauptnahrung. Über 50% aller Kalorien, die ein Mensch damals zu sich nahm, verdankte der Mensch dem Brot. Über 50%. Deswegen, es gab damals nichts Positiveres als das Brot. Noch nie hat sich ein Mensch geärgert, dass es Brot gibt. Brot ist durch und durch positiv. Und Wein war damals ein Grundnahrungsmittel als verdünnter Wein. Es gab kaum Besoffene im alten Orient, weil man trank verdünnten Wein. Nur zum Fest trank man unverdünnten Wein. Deswegen kann man sagen, Brot steht für den Alltag, das Grundnahrungsmittel im Alltag, und Wein steht für die Öffnung zum Festlichen. Denn unser Leben hat den Alltag und aber auch das Fest. Wenn wir keine Feste hätten, würde uns der Alltag ziemlich kaputt machen. Wir brauchen den Alltag und wir brauchen das Fest. Und Brot und Wein, Essen und Trinken, hängen so intensiv mit unserem alltäglichen Leben zusammen, dass man sagen kann, wenn das Abendmahl irgendwie ein tiefes Zeichen für die Religion Jesu ist, dann ist die Religion Jesu nichts Weltfernes, nichts Abgehobenes, Irreales, sondern der Glaube Jesu hängt so intensiv mit unserem Leben zusammen, wie Essen und Trinken, wie Brot und Wein. Es sind vor allem drei Gründe, warum das Abendmahl für uns Christen so wichtig ist. Ich kann nicht auf alle drei Gründe eingehen. Heute Abend wähle ich einfach mal einen Zugang aus, von dem ich denke, für säkulare Menschen, die Religion gar nicht kennen, Kirche nicht kennen, die finden auch das Abendmahl merkwürdig, was die Christen da so für komische Sachen machen. Gell? Also ich stelle mir jetzt mal ganz weltliche Leute vor, Schüler, und wie kann man ihnen einen ersten Zugang zum Abendmahl anbahnen? Also insgesamt hat es drei Gründe, warum das Abendmahl so wichtig ist. Der erste Grund sind die Tischgemeinschaften Jesu, die er sehr gerne in der ganzen Zeit seines öffentlichen Wirkens pflegte. Tischgemeinschaft mit Sündern, mit Kranken. Die Tischgemeinschaft ist was ganz Typisches für Jesus. Er wollte erstmal mit uns essen gehen. Denn es gibt Dinge, die kann man sich nur sagen, wenn man am gleichen Tisch sitzt. Man kann sie nicht von einem Tisch zum anderen hinüberbrüllen. Und deswegen, Jesus war sehr gesellig. Er wollte erstmal mit den Leuten essen gehen. Also das sind die Tischgemeinschaften. Und von diesen Tischgemeinschaften soll man die letzte Tischgemeinschaft am letzten Abend nicht isolieren. Die letzte Tischgemeinschaft hängt mit allen Tischgemeinschaften irgendwie zusammen. In gewisser Weise ist die letzte Tischgemeinschaft eben das letzte Glied von vielen Tischgemeinschaften. Aber der letzte Abend ist natürlich ein ganz besonderer Abend. Das ist der zweite Grund, also dieser letzte Abend. Wir evangelischen Christen sagen ja auch Abendmahl. Man kann auch sagen Eucharistie oder Brotbrechen oder Herrenmahl, auch okay. Aber gerade der Begriff Abendmahl hat noch eine geschichtliche Erinnerung. Es war sein letzter Abend. Es ist kein Morgenmahl, es ist ein Abendmahl. Gut, und der dritte Grund ist, dass der Auferstandene, als er sich seinen Jüngern gezeigt hat, beim Brotbrechen erkannt wurde. Also auch der Auferstandene hat wieder Tischgemeinschaft gepflegt. Das sind die drei großen Gründe, warum das Abendmahl so ein tiefes, wichtiges Geheimnis ist. Ich konzentriere mich jetzt auf den mittleren Grund, der letzte Abend, und ich versuche mir vorzustellen, Menschen, die neugierig sind, aber noch kein tieferes Verhältnis zu diesen Dingen haben. Es gehört seit langer Zeit und ist bis heute so und soll es so bleiben. Es ist eine große Sehnsucht von mir, ein großer Wunsch, Menschen, die ganz von ferne sind, Neugier zu wecken und einen Zugang zu eröffnen, soweit es uns in unserer menschlichen Verantwortung liegt. Ich wähle einen geschichtlichen Zugang und deswegen wähle ich das Markus-Evangelium. Wir haben ja vier Abendmahlstexte in Matthäus, Markus, Lukas und bei Paulus im 1. Korintherbrief. Lukas und Paulus haben eine gewisse Nähe und Markus und Matthäus haben auch eine gewisse Nähe. Diese vier Abendmahlstexte sind sehr ähnlich. Im Wesentlichen können wir das gut rekonstruieren, was das Wesentliche war, aber sie haben auch Unterschiede und deswegen können wir nicht alle Einzelheiten heute noch rekonstruieren. Das ist auch nicht wichtig, das Wesentliche können wir noch sehr gut erkennen. Ich möchte Herrn Rostal bitten, weil ich selber sehbehindert bin, den Markus-Text mal vorzulesen. Ich gehe also nach der Markus-Version, Markus 14, 17 bis 19 und 22 bis 26.
Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich's? Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Vielen Dank. Jesus hat zunächst mal in Galiläa gewirkt, schwerpunktmäßig. Er war zwar sicher öfters in Jerusalem, hatte dort auch Freunde, Bekannte, aber sein Hauptschwerpunkt war zunächst einmal Galiläa. Seine Jünger waren Galiläer, er selber war ein Galiläer und die Mehrzahl seiner Zuhörer war Galiläer. Und deswegen ist schon interessant, dass das Abendmahl aber nicht in Galiläa stattfand, sondern in Jerusalem. Jerusalem, das Zentrum des Judentums, wo alle wesentlichen Dinge stattfinden, wo auch die zentrale Hoffnung des Judentums seinen Platz hat. Dort ist der Tempel, dort ist der Hohe Rat. Also Jesus wanderte, und zwar zum Passafest, zum Pesachfest, von Galiläa nach Jerusalem. Damit ändert sich der ganze Rahmen, denn Galiläa ist nicht direkt unmittelbar Teil vom Römischen Reich. Da hat zum Beispiel der Hohe Rat gar kein Polizeirecht. Da könnte Jesus vom Hohen Rat gar nicht verhaftet werden. Aber indem Jesus von Galiläa nach Jerusalem zieht, dann geht er direkt ins Römische Reich, wo die römische Besatzungsmacht Zugriff hat, und dort ist auch der Tempel und der Hohe Rat. Also der Wechsel von Galiläa nach Jerusalem bringt tiefe Veränderungen mit sich. Das Pesachfest, Passafest, wir sagen heute besser Pesachfest, ist das größte Wallfahrtsfest. Man schätzt heute, dass Jerusalem zur Zeit Jesu vielleicht so ungefähr 40.000 bis 80.000 Einwohner hatte. Aber am Pesachfest, da kann Jerusalem 200.000, 300.000, 400.000 und noch mehr Festpilger haben. Das heißt, die Zahl verfünffacht sich oder im Extremfall verzehnfacht sich während dieses Festes. Das ist nicht mal beim Kirchentag heute der Fall. Wenn der Kirchentag in Stuttgart stattfinden wird, da verfünffacht sich ja nicht die Einwohnerzahl von Stuttgart. Also Jesus ging nicht irgendwann nach Jerusalem im August. Ja, da wäre nicht viel los gewesen und da wäre ihm wohl auch nichts passiert. Er geht ausgerechnet, da muss er ja irgendwelche Gründe haben, er geht ausgerechnet im Vorfeld vom Pesachfest, wo die römische Besatzungsmacht ganz aufgeregt ist, ganz sensibel ist. Weil wenn ein Aufstand, dann wäre das die beste Gelegenheit. Also das war eine ganz unruhige, hektische, heikle Zeit. Und ausgerechnet, da ging er nach Jerusalem. Die meisten gingen ein, zwei Wochen vor Beginn des Festes nach Jerusalem, weil man hatte auch einige Festvorbereitungen. In Jerusalem geht Jesus in den Tempel, Zentrum des damaligen Judentums. In den Tempelfesten kann man das Judentum, den jüdischen Glauben erleben. Da sieht man auch was, da ist Action, Event. Deswegen diese Wallfahrtsfeste waren erlebtes Judentum. Und in dieser heiklen Zeit voller Festpilger schmeißt Jesus im Tempel die Tische um, der Geldwechsler, auch die Käfige der Taubenhändler, und er verhindert, dass bestimmte Leute wichtige Dinge tun für den Opferdienst. Und diese Tempelkritik ungeheuer für damalige Zeiten, bringt Jesus in eine ganz gefährliche Lage. Denn wer kurz vor dem Pesachfest ausgerechnet den Tempel auf diese Weise irgendwie verunsichert, kritisiert, auch das Ende des Tempels ankündigt, Tische umwirft, der bringt sich in größte Gefahr. Und in dieser Stimmung wird das Abendmahl gefeiert. Es ist also zum Verständnis vom Abendmahl sehr wichtig, dass das Abendmahl kein gutbürgerliches Essen ist. So idyllisch, humorig, alle sind entspannt. Nein, das war das Abendmahl nicht, sondern das Abendmahl war in großer Lebensgefahr. Denn das wusste Jesus, das wussten auch die Jünger, die Tempelleitung kann eine solche Aktion kurz vor dem Pesachfest nicht einfach hinnehmen. Das ist eine schwere Tempelprovokation und darauf stehen schwerste Strafen. Also das wusste Jesus auch, das Abendmahl zeigt ja, dass Jesus mit seinem Tod gerechnet hat. Und er spricht ja auch drüber. Das bedeutet, niemand hat am Abendmahl teilgenommen, entspannt, idyllisch, humorig. Jeder musste sich überlegen, was bedeutet die Verhaftung Jesu, mit der jetzt zu rechnen ist. Und sie ist ja kurz danach erfolgt. 2, 3 Stunden, 4 Stunden später wurde Jesus verhaftet. Also auch die Jünger mussten sich fragen, was bedeutet die Verhaftung Jesu für uns? War es wirklich gut, alles auf die Karte von diesem Mann zu setzen? Und in dieser Stimmung sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Es heißt, die Jünger waren sehr bestürzt. Das Wort kann man auch so übersetzen, die Jünger waren auf das Schwerste verunsichert, schwer verunsichert. Und jetzt heißt es in einer eigenartigen Formulierung, die so kaum nochmal in der Bibel steht, und einer nach dem anderen fragte Jesus, doch nicht etwa ich. Also, das waren alles potenzielle Verräter. Judas hat es nachher getan. Judas hat ja auch am Abendmahl teilgenommen. Aber jeder hatte seinen Plan B, weil jetzt wird es immer gefährlicher. Die Jünger haben sich schon überlegt, was mache ich eigentlich, wenn Jesus verhaftet wird? Da stehe ich selber in schwerster Gefahr. Die Römer sind da nicht zimperlich, die nehmen gleich mal die wichtigsten Anhänger, so die Elite-Truppe, die wird auch gleich umgebracht. Also die Grundlagen des Glaubens gerieten ins Schwimmen, doch nicht etwa ich. Es gibt ja Kirchen und Gruppen, die sagen, die 12 waren nur Männer. Nur Männer können kirchenleitend sein, denn beim Abendmahl waren nur Männer. Ja, das stimmt. Aber schauen wir uns mal die Männer an. Sie waren alle verwickelt in die Nacht des Verrats. Alle hatten Gründe zu fragen, doch nicht ich. Weit waren die alle nicht weg. Und dann im Garten Gethsemane, die härteste Nacht Jesu, er wusste, dass er nicht mehr lange leben wird, bittet er seine Elite-Truppe, könnt ihr mal ein bisschen mit mir beten, vielleicht 1, 2 Stunden. Aber die waren so müde. Kennt ihr das, wenn man vor ganz schweren Entscheidungen steht? Da wird man auf einmal bleiernmüde. Die wurden einfach bleiernmüde, haben nicht mit ihm gebetet, die 12. Petrus nachher verleugnet ihn 3-mal. Und auf dem Gang zum Garten Gethsemane vom Abendmahl heißt es im Markus-Evangelium, dass Jesus sagt, ihr werdet alle straucheln und zu Fall kommen, ihr alle. Also, es waren 12 Männer, aber schlechter hätten es eigentlich Frauen auch nicht machen können. Ich will nicht sagen, typisch männlich, aber ich will sagen, typisch menschlich. Das heißt, Jesus hat die 12 Männer nicht deshalb damals um sich versammelt, weil sie besondere Qualitäten gehabt hätten, besondere Kompetenzen. Seine Elitetruppe waren ziemlich trübe Tassen. Und bei dem, was jetzt geschieht, spielen auch die persönlichen Qualitäten dieser 12 Männer gar keine Rolle. Jesus reagiert nicht darauf, dass diese 12 besondere Leute waren. Die waren auch nicht besser wie andere. Deswegen ist es, muss man mit dem Argument vorsichtig sein. Jetzt kommt es also zum Abendmahl. Es heißt, sie lagen zu Tisch. Da waren schon Polster vorbereitet. Das ist ein festlicher Rahmen, denn nur damals war das so, nur bei festlichen Essen liegt man zu Tisch. Das hat sich so seit einigen Jahrzehnten so eingebürgert. Es war also irgendein festlicher Rahmen und Jesus war der Art Gastgeber. Er hat nämlich gesagt, geht in die Stadt, da kommt jemand, der hat einen Wasserkrug auf dem Kopf und da findet ihr ein Obergemach, alles schon vorbereitet. Also Jesus hat das so eingefädelt und er war an diesem Abend in der Rolle des Gastgebers. Wir wissen heute nicht mehr genau, war das wirklich der erste Abend vom Pesachfest, der Sederabend, oder war es vielleicht der Abend vorher? Es ist auch nicht wichtig, diese Frage, denn das, was Jesus dann tut und sagt, hängt nicht davon ab, ob das jetzt der Sederabend war oder der Abend vorher. Es war auf jeden Fall ein festlicher Rahmen und es war ja auch das letzte Abendessen. Und das ist kein normales Abendessen. Das Abschiedsmahl, und das war es auf jeden Fall, ist in jedem Fall etwas sehr Besonderes. Jetzt versuche ich mal ein bisschen uns an das Rätsel und an das Geheimnis des Abendmahls ein Stück weit heranzuführen. Ich wähle, man kann übers Abendmahl nicht alles an einem Abend sagen, also ich wähle einen ganz bestimmten Weg aus. Damals war es so, dass eine Tischgemeinschaft eine geistliche Gemeinschaft war. Unter den Pharisäern und so weiter hat sich das so entwickelt. Eine Tischgemeinschaft ist fast ein bisschen ein kleiner Gottesdienst. Es ist eine geistliche Sache. Und der Hausherr oder der Gastgeber, so begann ein Abendessen, nimmt das Brot, hebt es hoch und dann betet er den Segen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welten, dass du das Korn wachsen lässt. Und dann bricht er das Brot, es handelt sich immer um Fladenbrot, Teller groß und Finger dick. Und da sind so Kerben zur Mitte und an denen reißt man das Brot. Man schneidet Brot nicht in der Antike. Dazu sagt man, man tötet das Brot, sondern man reißt das Brot an den Kerben. Also der Hausherr hält das Brot hoch, spricht den Segen drüber, reißt das Brot in einzelne Teile, gibt es jedem, gibt am Schluss sich selber auch und dann beginnt das Essen und die geistliche Tischgemeinschaft. Aber an diesem Punkt tut Jesus etwas, was noch nie ein Mensch in der Welt getan hat. Noch nie. Noch nie ein Jude. Weil Jesus unterbricht das Schweigen. Normalerweise, man hebt es hoch, betet den Segen. Bis heute ist es so, reißt das Brot und teilt es jedem aus, nimmt sich selber auch und dann beginnt das Abendessen. Dieser Vorgang geht eigentlich in der Stille vor sich. Jesus aber unterbricht die Stille und sagt, dies ist mein Leib. Das hat noch nie ein Mensch gesagt. Noch nie. Das ist ein völliges Rätsel. Weil Jesus fällt völlig aus der Rolle. Irgendwas muss ihn bewogen haben, hier aus der Rolle zu fallen. Er hat irgendein Bedürfnis gehabt, jetzt diesen Spruch zu sagen. Und am Ende vom Abendmahl das Ende vom Abendessen wird so beschlossen: Der Hausherr nimmt den Weinkelch und hält ihn hoch, spricht das Segensgebet: Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welten, der du die Frucht des Weinstocks reifen lässt. dann trinkt er draus, die anderen auch, und so beendet man das Abendessen. Aber Jesus fällt nochmal aus der Rolle, zweimal, und das zeigt natürlich jetzt sehr bewusst. Er sagt, dies ist mein Blut des Bundes, vergossen für viele. Niemals in der Welt hat ein Mensch beim Ende des Abendessens sowas gesagt. Die Jünger haben es nie wieder vergessen, bis heute nicht. Aber Jesus muss irgendein Bedürfnis gehabt haben, in der letzten Nacht beim letzten Essen seinen Jüngern etwas zum Ausdruck zu bringen. Er hat dieses Bedürfnis gehabt. Warum? Das weiß niemand. Das ist sein Geheimnis bis heute. Das ist sein Geheimnis. Aber er hat es wollen. Er wollte seinen Jüngern etwas zum Ausdruck bringen. Und jetzt versuchen wir mal, diesen unglaublichen Vorgang, der bis heute niemals in Vergessenheit geraten wird. Weil die Jünger haben gespürt, das ist was Einzigartiges. So was hat es noch nie gegeben. Unser Meister will uns etwas Besonderes sagen. Es sind hier eigentlich vier Ebenen. Es sind die Gesten, es sind die Gaben, es sind die Worte und es ist das ganze Arrangement, der Rahmen. Nehmen wir mal die Gesten. Er nahm das Brot, eins, er brach es, zwei, er sprach den Segen drüber, drei, und er teilte es ihnen aus. Diese vier Gesten sind beim Brot und beim Wein. Es sind Gesten des Austeilens. Er gibt uns etwas. Er nimmt nichts von uns. Er nimmt ihnen nicht irgendeine Forderung ab, ein Versprechen ab oder so. Er weiß, welche Qualität die Zwölf haben. Die können nicht mal eine Stunde in seiner härtesten Nacht. Also nein, er teilt ihnen etwas aus. Und die Gaben, die er austeilt, es gibt nichts Positiveres wie Brot. Brot ist durch und durch positiv. Niemand hat sich jemals geärgert, dass es Brot gibt. Aber wie viele sind dankbar für Brot? Also er teilt ihnen Brot aus und Wein, das Festliche. Und dann sagt er, dies ist mein Leib. Leib, kann man sagen, ist wie Leben. Der Leib ist das Leben. Dies ist mein Leben. Das ist ein Identifikationswort. Er identifiziert sich mit diesem Brot. Das ist mein Leben. Ich teile es euch aus. Und dann beim Blut, das ist mein Blut, das vergossen wird. Diese Redewendung war damals jedem geläufig, nämlich Blut, das vergossen wird, heißt, er stirbt gewaltsam. Er stirbt durch Gewalt. Das ist kein natürlicher Tod. Gell? Wenn man sagt, er starb durch vergossenes Blut, dann heißt es immer, er starb gewaltsam. Er wurde getötet. Gell? Also das Blut steht für seinen Tod. Und damit fasst Jesus in diesen wenigen Worten sein Leben und sein Tod zusammen. Jesus macht an diesem Abend nicht viele Worte, zumindest werden nicht viele überliefert. Es sind ganz wenige Worte, aber die haben es in sich. In diesen Worten, Jesus hat nicht mehr viel Zeit, am letzten Abend palavert man nicht mehr, gell, man schwallhalt nicht und labert nicht rum. Jesus wollte, es war sein Bedürfnis und davon leben wir, dass er dieses Bedürfnis hatte. Jesus wollte die Sache auf den Punkt bringen. Und in diesen letzten Worten, das sind keine Gebote, keine Appelle, nichts Angstmachendes, nichts Strenges, nichts Ermahnendes, sondern es ist ein Versprechen, eine Zusage. Am letzten Abend sagt man nur noch das, worauf es entscheidend ankommt. Gebote sind auch wichtig, sind auch Gottes Wort. Ermahnungen sind auch wichtig, hat alles seinen Ort. Aber am letzten Abend sagt Jesus nur noch das, worauf es letztlich entscheidend ankommt. Und das ist die Zusage. Das ist mein Leben für euch, das ist mein Tod für euch. Ich kann nicht auf jedes Wort jetzt noch genau eingehen. Im Laufe der Zeit haben die Jünger auch erkannt, wie viel Verzeihendes im Abendmahl steckt. Denn der Auferstandene ist diesen Elitetruppe, die nicht mal eine Stunde wachen konnte, und Petrus, der dreimal verleugnet hat, du bist doch auch ein Anhänger von dem Galiläer, du schwätzt doch ganz galiläisch. Und dann sagt Petrus, nö, ich kenne den Typ gar nicht. Gell? Aber meint er, wie der kaputt war nach dieser Verleugnung. Und der Auferstandene kommt sofort wieder zu seinen Jüngern, zu diesen trüben Tassen, und er sagt speziell, sagt es dem Petrus, dass ich ihn liebe. Also im Abendmahl haben die Jünger erkannt, wir müssen nie aus schlechtem Gewissen vor Gott weglaufen. Das brauchen wir nicht. Wir können immer zu Gott fliehen. Wir müssen nicht von Gott fliehen. Gell? Denn im Abendmahl steckt so viel Verzeihen. Also es hat nur noch eine Sprache Platz, das Versprechen, die Zusage. Wir sind Kinder der Zusage. Sein schöpferisches, schaffendes Wort, es verändert die Situation. Das haben die Jünger begriffen. Und zum Schluss das ganze Arrangement. Alle Jünger sind integriert, sogar Judas. Und das Abendmahl ist ein Ort tiefsten Friedens, denn wir bekommen alle das Gleiche. Der Nachbar, den ich gut leiden kann oder weniger gut leiden kann, ich sehe, dass alle das gleiche Brot und den gleichen Wein bekommen. Die anderen sind genauso integriert wie ich. Das Abendmahl ist eine Geste, ein Arrangement der Integration und der Akzeptanz. Der andere bekommt das Gleiche wie ich. Es gibt ja diese große Problematik, wer unwürdig zum Abendmahl geht. Aber diese Übersetzung ist nicht gut. Es geht gar nicht um Würde. Was Paulus hier sagt, ist, wer unangemessen, wer in einer nicht angemessenen Haltung zum Abendmahl geht, was ist eigentlich die unangemessene Haltung? Wenn du dir besser vorkommst wie der andere, wenn du dich würdiger vorkommst wie der andere, dann gehst du unwürdig. Denn unwürdig sind wir alle, gell? Sondern wir gehen zum Abendmahl, wir sind alle unwürdig. Es ist ein Geschenk, es war sein Bedürfnis am letzten Abend. Er wollte es uns zum Ausdruck bringen, seine Liebe, seine Treue, auch den Feigen und den Verleugnern gegenüber. Er lässt sich nicht irritieren durch unsere Schwächen. Die 12 Männer waren keine besonders guten, qualifizierten Menschen. Es waren Sünder wie wir. Und wir Sünder sind eingeladen zu seiner Tischgemeinschaft. Der sich nicht besser vorkommt wie die anderen, sondern weiß, dass er zu einem unverdienten Geschenk geht, der geht angemessen zum Abendmahl. Im Abendmahl feiern wir die Tischgemeinschaft Jesu, seine Geselligkeit, seine Sünderliebe. Und wir feiern diese Zeichen in seiner letzten Nacht, dass er keine Gebote, keine Appelle, keine Ermahnungen, nichts Strenges, nichts Angstmachendes, nichts Ermahnendes. Wir leben von der Zusage Gottes. Das feiern wir im Abendmahl.